Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Hallo zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcastes. In unserer Reihe Künstler legen auf sind Musiker und Musikerinnen zu Gast, mit denen wir über ihr Leben als Künstler, musikalische Einflüsse und natürlich die Musik sprechen. Die heutige Episode nehmen wir in unserem HiFi-Studio in Koblenz vor Publikum auf. Und damit ein herzliches Hallo in die Runde. Und vor allen Dingen natürlich ein herzliches Hallo an dich, Katja Werker.
Hallo.
Die heute hier zu Gast ist.
Hallo.
Du bist Sängerin und Gitarristin. Und wir fangen mal ganz vorne an, weil viele kennen dich natürlich schon. Aber wie bist du auf das Thema Musik gestoßen? Wann war dir klar, dass du Musikerin werden willst?
Oh, das ist eine gute Frage. Relativ früh, denke ich. Also mir ist, als ich so 10 Jahre alt war, eine Doppel-LP in die Hände geflattert. Mhm. Über, das ist eine längere Geschichte, wie ich zu der LP kam, die ist auch interessant.
Ja.
Von Paul Simon und Art Garfunkel, The Concert in Central Park.
Oh.
Aus dem Jahr 1982, glaube ich. Ich habe die übrigens noch.
Ich glaube, eines der größten Konzerte, die je gespielt worden.
Ja, war auch wunderbar musikalisch, auch aufgenommen. Und ich war 10 Jahre alt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, also gar keine Ahnung. Ich hatte nur das Coverbild gesehen und fand das interessant. Mhm. Und dann habe ich die Musik angehört und ich kannte kein einziges Lied, aber eine Welt hat sich eröffnet. Ich war ein ganz stilles, schüchternes, sehr sprachloses Mädchen,
okay.
Sehr in mich gekehrt, extrem in mich gekehrt. Und in dieser Musik ging plötzlich eine ganz große Tür für mich auf. Ich habe dann lange Zeit nur zugehört, irgendwann angefangen mitzusingen. Die hohe Stimme von Art Garfunkel im Kinderzimmer, ne, nur für mich, unter einer riesigen imaginären Betonschutzmauer,
ja.
Mit dem Plattenspieler meines Vaters. Der hatte mir seinen alten Plattenspieler geschenkt.
Cool.
So ein mobiles Ding, wo man aufklappt und der Lautsprecher ist oben dran.
Ja.
Und das war meine Welt fortan, hat sich dann fortgesetzt über andere LPs, Musiker, die ich sehr vergöttert habe schon fast. Also ich habe mich da total versunken in diese Welt der Musik und manche Alben auch bis zu 1000 Mal gehört, kann man sagen. Hat sich so festgesetzt. Und da habe ich angefangen zu singen eigentlich und später ein paar Gitarrenakkorde gelernt.
Haben deine Eltern viel Musik gehört schon? Also wurdest du da irgendwie?
Ja, mein Vater war ein Opernliebhaber.
Oh.
Der war auch total in seiner Welt versunken mit dem Hi-Fi-Kopfhörer. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich aus einer ganz einfachen Familie komme, eine Bergmannsfamilie aus dem Essener Norden, dem Arbeiterviertel. Wir hatten kein Geld, keinen Platz, keinen Urlaub, nie Urlaub gemacht. Aber die Hi-Fi-Anlage meines Vaters, jetzt wo du es sagst, habe ich das Bild vor Augen, war eine Tonbandmaschine.
Cool.
Das war sein Ein und Alles, seine absolute Leidenschaft, wo er stundenlang mit dem Kopfhörer auf dem Ohr auch selber Tonbänder geschnitten hat tatsächlich, also Titel hintereinander geschnitten, mit Kunststoffklebeband zusammengesetzt, viel Opern gehört, Opernsängerinnen, und ich habe das beobachtet, durch die Ohrmuschel kam der Ton, leise nur, aber so habe ich doch viele Stunden irgendwie mit meinem Vater zusammen Musik gehört, aber er war doch irgendwie für sich alleine.
Und wie hat der darauf reagiert, dass du dann Simon Garfunkel gehört hast und nicht Beethoven?
Das hat er nicht so mitbekommen, glaube ich. Weil es da war, so für mich war, in meiner eigenen Dimension, das war nicht so das Thema. Er ist sehr früh verstorben, deswegen hat er mich als Musikerin leider nie erlebt.
Okay. Und wie kamst du dann zur Gitarre? Also Paul Simon?
Das war damals Peter Buschs Gitarrenbuch, Gitarren lernen ohne
Klassiker.
Noten. Ja, 3 Akkorde, Dona, 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 Schrom, 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 ne, konnte man schnell lernen, und die Gitarre konnte man überall hin mitnehmen. Das war so das, was ich gerne wollte. Dieses Musikerinnen-Dasein hat ja auch was mit Reisen zu tun und an andere Orte kommen, Menschen zu treffen, weiterzufahren, so in seiner eigenen Blase in seinem eigenen Kokon und deswegen war die Gitarre mir irgendwie lieb, weil die kann man einpacken, mitnehmen. Habe ich auch ein Lied drüber geschrieben, die Gitarre passt in einen Koffer. So das Lebensgefühl, ja.
Wie kamst du dann darauf, also zum Songschreiben auch? Also ich meine, du machst ja wunderschöne deutsche Texte, du machst englische Texte auch. Ich habe dich kennengelernt mit den deutschen Texten, also bei mir war es Mitten im Sturm. Ich weiß, das ist irgendwie Ende 2011 erschienen, das Album.
Ja.
Das ist aber bei Stockfish Records erschienen, da gehen wir noch nachher nochmal drauf ein. Aber also ich habe hier 2010 angefangen bei der Firma Schmitz und Christian und ich hatten irgendwie diese Platte beide. Und wir fanden die so cool, wir haben die rauf und runter gehört. Mhm. Wir haben die auch mal meinem Kollegen Thomas geschenkt irgendwann mal damals. Und also ich mag vor allen Dingen deswegen, weil ich da so geprägt bin mit dir, diese deutschen Texte von dir. Aber wann hast du angefangen, Lieder zu schreiben damit?
Da muss ich mal kurz überlegen. So als Teenager, die ersten Hooks. Und dann hatte ich so eine Freundin, eine Kumpeline, die hat ganz gut Saxophon gespielt. Hat später sogar die Aufnahmeprüfung fürs Musikstudium in Holland geschafft, in Arnheim. Und da hat man so eine kleine Band als zwei Mädels mit so einem kleinen Moped und einer Trommel unterm Arm. Sind wir da rumgedüst. Und so trifft man den und den. Und dann hat man ein paar Lieder irgendwie angefangen zu schreiben. So fing das irgendwie an mit der Gitarre auch. Also vom Lieder nachspielen kam dann irgendwann ganz von selbst das Schreiben dazu.
Wenn man jetzt als Kind eher in sich gekehrt ist und sich auf die Bühne stellen soll zum ersten Mal?
Ja, das thematisiere ich auch in meinen Konzerten als kleiner roter Faden, der sich durchzieht. Es war für mich sehr, sehr schwierig, auf die Bühne zu kommen. Bin auch öfter geflüchtet. Ich hatte mit Contact Myself ja einen recht großen Erfolg. Eine große Band, große Plattenfirma, 400er Venues ausverkauft und konnte nicht rausgehen. Ist abgesagt worden.
Ja?
In Frankfurt damals. Also so, das sind so auch Brüche in der Biografie, mit denen man sich irgendwann versöhnen muss oder ich mich versöhnen musste. Aber ich konnte es nicht. Ich hatte zu große Angst. Zu schüchtern einfach. Und mir fehlte auch ein bisschen das Handwerkszeug, weil ich von einer Jugendheimbühne vor 7 Zuschauern, also direkt zack raus und fehlte mir so die innere Kraft oder also heute geht's eigentlich, dass man sich entspannen kann und Vertrauen findet, zu sagen, auch wenn man mit dieser Bühnenangst so ein Blackout vorher oft hat. Ich kann nichts, ich weiß nicht, ich habe alles vergessen.
Ja.
Ich stehe vor einer weißen Leinwand, dann zu sagen, das kenne ich schon, ich atme einmal durch und vertraue in was ich kann.
Ja. Wie war das mit Contact Myself? Du hast das Album ja jetzt nochmal aufgenommen, vor kurzem.
Ja, 4 Jahre schon her.
Ja, also relativ. Das ist ja bei jetzt in einer anderen Konstellation nochmal erschienen, auch bei Stockfish produziert. Aber das erste Album, wie kam das, dass du überhaupt dann so eine große Produktion hingekriegt hast als erstes Album direkt?
Das war, damals wollten wir alle den Plattenvertrag, den großen Plattenvertrag. Also alle die Musik im Bereich, also ich würde mich ja schon im Genre Folk, Pop, jetzt nicht Jazz unbedingt, ne? Die hatten vielleicht andere Ziele, die Jazzmusiker, also nicht so das Ziel, ins Radio zu kommen oder den Wunsch, sagen wir mal. Ja, und dann war das Bestreben, einen Plattenvertrag zu bekommen, weil man anders ja gar nicht zurechtkam. Es gab keine digitale Musikproduktion. Man konnte zu Hause nur mit so kleinen Vierspur-Kassettenrekordern arbeiten, was wir auch alle gemacht hatten. Aber man konnte ja keine professionellen Aufnahmen machen. Und so musste man eigentlich, um überhaupt irgendwie eine Basis zu haben für Aufnahmen, Studioaufnahmen, Musiker bezahlen, irgendwie ein Plattenlabel haben und bei dem man unter Vertrag war.
Gut, du konntest dich ja auch nicht auf Social Media irgendwie bekannt machen,
Es gab noch kein Facebook, keine Smartphones, als ich diesen Plattenvertrag bekam.
Wann war das?
1999, 2000. Also das Album kam 2000 raus, aber es war tatsächlich noch also Ende der 1900er, Millennium
quasi. Ist das dann auch damals schon noch als Platte erschienen oder gab es das dann nur als CD, weißt du das?
Das gab es nicht als Vinyl. Der Vinyl
ist da so ausgelaufen gerade, ne?
Da war CD, CD, CD. Also dieses Aufblühen der Vinyl-LP, das kam, also würde ich sagen, 10 Jahre später in etwa. Okay.
Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie bist du mit Günter Paula von Stockfish Records irgendwie in Kontakt gekommen? Weil, also das ist ja einer der spannenden Punkte für uns auch als HiFi-Laden. Wir sind natürlich ja darüber auch mit dir irgendwie so gereist jetzt quasi die letzten Jahre in unseren Vorführungen, weil natürlich Stockfish für eine ganz tolle Aufnahmequalität auch steht. Mhm. Und viele Menschen, die gerne Musik hören, kennen einfach die Alben und die Produktion. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam das?
Tatsächlich kam der Günther Paula auf mich zu durch dieses Contact Myself Album, auch weil das so einen speziellen Sound hat. Also das Album an sich hat eine ziemlich legendär dramatische Hintergrundgeschichte, die ich jetzt nicht, das würde eine Stunde dauern, das alles zu erzählen. Also es war ein unfassbares Abenteuer, dass diese Aufnahme so klingt, wie sie klingt. Da ist irgendwie Magie drin. Also bis heute, ich weiß, und das hat Günther Paula angesprochen, meine Stimme natürlich auch, oder das Songwriting. Also das, ich habe danach nie wieder so tolle englische Lieder geschrieben. Ich weiß nicht, ich sollte dann irgendwann auf und ich habe in Deutsch gewechselt. Und der Günther Paula kam damals auf mich zu nach einem Konzert in Northeim, im Esel haben wir gespielt mit der Band. Und da wollte er schon, dass ich zu ihm ins Studio komme. Vor 25 Jahren.
Kanntest du ihn damals schon?
Nein, und ich hatte nur Angst. Ich saß an diesem Tisch, ich hatte Angst vom Publikum, ich hatte Angst, nicht gut genug zu sein, vor allem das. Ich hatte Angst, die Aufgabe nicht zu schaffen. Ich saß nur im Bandbus, man hat mich in die Garderobe geschoben. Also es war für mich auch, ich hatte gut das, was ich mir gewünscht hatte, diese Tür nach draußen in der Rückschau. Verstehe ich es. Aber in dem Moment war ich eigentlich ziemlich überfordert mit allem. Und deswegen hatte ich dem Günther Paula damals tatsächlich gesagt, ich will das nicht machen, weil das so groß war, dieses Live-Spiel und die Gitarre so im Vordergrund, die akustische Gitarre. Auf dem Studioalbum Contact Myself ist ja eher die Band und viel E-Gitarre, Keyboards, Drumset auch sehr schön, aber ich als Gitarristin spiele auf dem ganzen Album, wenn man genau hinhört, überhaupt keine Rolle. Ich habe zwar die Lieder am Küchentisch alle an der 50-Euro-Wandergitarre geschrieben, tatsächlich. Ja. Aber auf der Produktion selber spielen Studiomusiker. Ja. Und bei Günther Paula wäre es ja so gewesen, sollte es so sein, dass ich als Gitarristin auch in Erscheinung trete. Und das habe ich mir zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut. Und es war vielleicht auch richtig so im Nachhinein.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich saß zum Glück wegen dem Podcast auch bei Ihnen im Studio. Und
der war sehr lustig übrigens. Ich habe den mit viel großem Genuss angeschaut und gehört.
Ein super Typ. Also ja, Günther hat es einem auch sehr leicht gemacht.
Günther ist der Hit.
Hat viel zu erzählen. Ja. Und ich meine, da passt ja eigentlich dein Genre auch perfekt rein. Ne? Und klar, aber natürlich, er setzt Stimmen sicherlich in den Vordergrund und Gitarrenspiel ist ja so sein Ding eigentlich. Gerade Singer-Songwriter, so Liedermacher. Würde man sagen. Wie kamst du dann zu den deutschen Titeln und wieso kamt ihr dann überhaupt dann zusammen? Also ging das einher?
Da lagen noch fast 15 Jahre dazwischen.
Ah, okay.
Also er hatte immer wieder angerufen und ich habe immer wieder gesagt, ich kann es nicht, ich will es nicht. Also es war dann, er hat auch einmal vor lauter Wut, darf ich das erzählen, den Hörer aufgeknallt, einfach, weil ich so abweisend war. Ne? Ja, aber ich habe es mir nicht zu. Ich war gerade Mutter geworden, ich lebte in einem Häuschen auf dem Land, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, groß zu reisen, weil meine Tochter war ganz klein. Also ich wusste nicht, das passte hinten und vorne halt irgendwie nicht zusammen. Und
hast du da in der Zeit noch Musik gemacht?
Es gab noch Folgealbum auf Englisch, aber das hatte nicht mehr so die Reichweite. Und ich habe mich auch total zurückgezogen. Ich habe nicht mehr live gespielt. Okay. Ich war Mutter. 2002 bin ich Mutter geworden. Ich war 15 Jahre zu Hause, kann man sagen, bis meine Tochter die Schule fertig hatte. Und das war ein ganz anderes Leben. So. Also ich habe weitergemacht, auch viel mich selber mit Musikproduktion beschäftigt. Also am Computer Musikproduktion ist mir jetzt nicht fremd, so. Aber damals habe ich da gerade mit angefangen. Und irgendwann 2008, 2009 kamen die deutschen Sachen dann. Das kam einfach so. Also ich habe seitdem auch kein englisches Lied mehr geschrieben, glaube ich.
Ich hatte das, weil ich das mit Contact Myself am Anfang gar nicht wusste, dass das die 2, also ich meine 2.0 konnte man lesen, aber ich hatte das nicht am Schirm. Und deswegen habe ich irgendwie gedacht, du schreibst jetzt erst englische Titel und hättest früher die deutschen gemacht. Ist ja ganz witzig. Okay, aber dann hast du doch in den 15 Jahren dich ja trotzdem irgendwie als Musikerin, zumindest mal auf der Gitarre, ja auch deutlich weiterentwickelt, weil wenn du dann das Zutrauen hattest, dich da hinzusetzen. Und bei ihm im Studio ist ja dann diese Recording-Situation ist ja schon eine besondere dann immer. Gerade bei ihm wird ja alles aufgenommen. Aha. Also du hörst ja jeden Fehler. Ja, das ist ja so das Ding bei ihm. Und aber du spielst ja super Gitarre. Also ich meine, ich habe dich ja schon mal gesehen und auch eben beim Proben.
Danke.
Wir haben ja das große Glück, dass du heute Abend hier noch live spielst mit Ian Melrose zusammen. Ja, deswegen ist das ja sehr, sehr cool. Und aber du spielst ja super Gitarre. Also wie kam das dann, dass du dich dann getraut hast?
Wie kam es, dass ich mich getraut habe? Ich bin auf Günter Paula zugegangen, glaube ich, damals. Ich glaube, es war so. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber ich denke, dass ich auf ihn zugekommen bin, ob wir das jetzt doch machen könnten. Ich hätte jetzt so ein paar deutsche Lieder. Und ich habe das in einem anderen Studio in Heidelberg mit einem Pop-Produzenten versucht. Das war auch ganz nett, aber nicht so, was ich wollte. Es war so eine gewisse Kälte irgendwie in der ganzen Produktion, obwohl das perfekt war und mit tollen Musikern. Aber irgendwie. Und dann bin ich auf den Günther zugekommen und habe gefragt, ob wir das nicht irgendwie doch machen könnten. Und so habe ich den Ian Maros auch kennengelernt. Mhm. Damals an dem großen Tisch, der unten in dem Kellergewölbe vom Studio steht. Und eine Welt tat sich auf. Also ich hatte noch nie jemanden gesehen, der so gut Fingerpicking-Gitarre spielt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich kannte meine drei Akkorde, die dann auch der Bandgitarrist immer mit übernommen hat. Also ich habe noch nie mit einem Capodaster vorher gespielt. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es Open Tunings gibt. Ich wusste gar nichts eigentlich. Und so hat sich das, der Ian war immer sehr offen, auch Know-how weiterzugeben. Also ein Mensch, der, es ist nicht bei allen Leuten so, nee. Auch in der Szene, der sag ich mal, ne, die behalten, ist immer manche so behalten alles Ding. So für sich. Ja. Und er war sehr Teilhabe, also hat mich teilhaben lassen. Mhm. Und ich kam mir jetzt auch nicht wie ein dummer Anfänger vor, so, und hat mir ein paar Sachen gezeigt und dann habe ich, ach, guck mal, so geht's ja auch, und dann entwickelt man das einfach weiter. Dann sitzt man halt,
viel gespielt.
Stunden sitzt man dann da und lernt, ne, vom Babyschritten.
Klar.
Bis hin zu, ach, gar nicht schlecht, könnten wir mal eine Aufnahme versuchen. Wobei ich bei Mitten im Sturm auch noch nicht so viel gespielt habe, bei dem ersten Album, bei Stockfish 2011. Jetzt bei den Contact Myself 2.0 von vor 4 Jahren, das ist das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich mich getraut habe, als Gitarristin und Sängerin gleichzeitig in live geschnittenen Takes zu spielen einfach.
Ist ja gerade bei denen, finde ich jetzt immer, ich spiele auch Gitarre und bei den Stücken, wo du viel zupfst, dann ist es ja schon, das Singen muss dann schon erstmal dazu kommen. Ja. Also von der Technik her, das muss schon sehr einfach von der Hand gehen, damit du dann auch wieder Konzentration für die Stimme hast oder andersrum. Also eins muss ja von alleine gehen.
Muss eine Einheit werden. Genau. Obwohl ich das, ich mag beides gerne. Also ich mache auch Overdub, wo man das trennt. Also erst die Gitarre, dann der Gesang. Aber es ist halt was völlig anderes. Vor allem, wenn man mit Musikern live spielt, zu zweit. Da kann man nichts mehr schneiden nachher. Das ist dann so, dass der Moment, der da im Raum. Und wenn man es gut gemacht hat, ist das ein Statement einfach, ne? für die nächsten 100 Jahre so. Ne? Ja. Also da braucht man nichts mehr hin und her zu schieben. Das ist dann so.
Das ist ja auch eine große Besonderheit eigentlich dann, genau, das an Contact Myself 2.0, also das ist ja der Unterschied, dass du es dann eben live eingespielt hast und gesungen hast. Würde mich mal interessieren, war das für dich auch einer der entscheidenden Punkte für Günter Paula, dass einfach seine Aufnahmequalität so hoch ist? Also geht man als Künstler da irgendwie auch so ran und denkt, schätzt das wert? Ist dir das wichtig, dass die Aufnahmequalität gut ist?
Ja, auf jeden Fall. Also es macht ganz viel Spaß, dort zu spielen. Also ich hatte dann vor der Aufnahmesituation noch mehr Angst als vor der Bühnensituation. Also sobald die rote Lampe anging, war ich so wie so ein Brett vom Kopf. Manche Kollegen kennen das auch, Kolleginnen. Ne? Du bist also so, du kannst es noch beim Soundcheck, alles easy.
Aber du hast Luft im Kopf, ne?
Und dann weißt du, es gilt jetzt, ne? Und wird der Körper steif. Ja. Und das beim Günther, da habe ich mich so reingetastet, dann haben die mir Zeit gegeben. Er macht jetzt auch keinen Druck, dass irgendwas so. Also ich hatte ja mit einigen Produzenten durchaus schon Erfahrung. Mhm. Und das ist ja dann oft so, das muss dann so laufen, wie die das wollen. Und da bist du dann irgendwie, musst du dich dann so reinpassen. Aber das ist halt was anderes, als wenn aus dir heraus der Ton, so wie du eben bist, als Charakter, als Musiker, bist ja auch ein Charakter, der im Ton sich zeigt, als wenn das zur Geltung kommen darf, ist es nochmal eine andere Hausnummer. Und das ist beim Günther eben möglich. Ja. Also er sitzt da und ist total bei dir. Man kann von der Aufnahmeposition durch so eine Glasscheibe 20 Meter entfernt ihn sehen im Profil, in so einem Halbdunkel. Mhm. Aber er sitzt dann da und mischt sich überhaupt nicht ein. Also es sei denn, ist es eine Frage, die ich dann, kann man das so, wenn sie einen Ton nicht so als letzte Instanz, Günther, können wir es so lassen, dann hören wir nochmal zurück. Günther sagt, wir lassen es so, dann lassen wir es so. Aber ich habe eben auch Produzenten erlebt, die dann wie so ein über dem Mischpult dir da über das Mikrofon in den Headphone rufen. Ja, das muss jetzt so, nee, ist nicht tight genug.
Ja,
ich spiel noch mal weiter nach vorne. Ja. Nee, nicht so weit weg. Und dann sitzt du halt da und bist so verkrampft und kannst dich nicht entspannen. Und das ist halt ein ganz schmaler Grat, die Spannung zu haben, das gut rauszustrahlen, aber nicht verspannt. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
so eine Lockerheit, aber irgendwie auch Spannung ist so beides. Irgendwie.
Damit das, was du am Küchentisch empfunden hast beim Songschreiben, ja auch nachher da transportiert wird.
Genau.
Und das geht ja schon los beim Abstand, wie jetzt, wie wir hier sitzen beim Mikrofon, kann ich vorstellen, ne, wenn wir jetzt groß so und das, du fühlst dich halt ein bisschen anders dann immer. Ja, das ist so. Ja, ist es dir denn? Also hörst du denn Privatmusik?
Ja, aber ja, doch, aber ich bin jetzt, ich höre es nur, ich muss es gestehen, ich höre nur mit dem Smartphone, wie beim Duschen morgens und so.
Wir haben das ja ganz, also wir haben das ganz oft, ne, dass wenn wir Musikern sprechen, dass denen das, dass uns das wichtiger ist, Musik, ihre Musik so gut wie möglich wiederzugeben, als es jetzt dir selber vielleicht ist.
Dann, ach, mir ist der Sound schon wichtig, der macht ja viel aus, aber ich habe jetzt, na gut, mein Homestudio, da habe ich schon Lautsprecher auch. So, aber Studio-Lautsprecher, die sind ja linear, ne? Die sind ja jetzt nicht Hi-Fi oder so. Da höre ich auch mal Musik. Aber meistens muss ich ganz ehrlich sagen, ich gestehe es Smartphone an und da habe ich immer ein Lied, was ich gut finde meistens.
Ja.
Das höre ich dann bis zum Abwinken, bis ich keine Lust mehr habe und dann habe ich ein anderes Lied, was ich gut finde. Oder mal so Salsa höre ich gerne. Also was anderes als so.
Als du machst.
Ja, Salsa. Ein bisschen Schlager höre ich manchmal sogar auch.
Okay.
Also guten Schlager, ne? Nicht so unterirdischen Schlager. Gibt ja auch, also sagen wir mal, Udo Jürgens ist ja auch Schlager, aber irgendwie auch
geht ein bisschen tief.
Klasse für sich so. Also ich höre auch gerne Udo Jürgens.
Um jetzt aber nochmal auf deine Musik zurückzukommen, also man kann Udo Jürgens hören, Leute. auf deine Musik zurückzukommen, würden wir jetzt mal gerne ein paar Titel einspielen.
Ja.
Wir haben das mit Stockfish abgesprochen quasi, wir können das einspielen.
Ja.
Und wir würden anfangen mit einem Lied von Mitten im Sturm.
Ja.
Und zwar Echo.
Ja.
Und unser Thomas startet mal die CD.
Dann und wenn ich dazu was sagen darf, finde ich das super interessant, wie auch meine Stimme über die Jahre sich bei mir selber eingefunden hat. Also wie ich da noch klinge, 2011 und in den Stücken danach ist es ja aktueller. Ne? Also das finde ich super interessant.
Das merken wir jetzt. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Stück an.
So.
Geradeaus gehst du einfach nur weiter oder lieber nach Haus. Egal wo du hingehst, hör auf dich selbst. Du musst dich entscheiden, der Weg ist frei. Jetzt oder nie bist du vorn mit dabei. Du hast gar nichts im Griff und du musst es auch nicht, nur leben sollst du. Nochmal von vorne. Fang nochmal von vorne.
Da war jetzt. Was ist da anders an dem Studio-Produktion? Worauf sollen wir achten zugleich? Also gleich hören wir noch zwei Stücke von Contact Myself 2.0.
Das Timbre der Stimme.
Das sowieso. Und was von den Instrumenten noch dazu? Habt ihr auch einen Bassisten dabei gehabt bei Contact Myself?
Ja, der Hans-Jörg Mauksch hat auf beiden Produktionen gespielt. Also das war jetzt aber so viel Overdub-Verfahren.
Ja.
Also der Ian Maras hat, glaube ich, du hast die Gitarre dort gespielt, ne? Ziemlich sicher, ne? Und
cool.
Bei dem anderen, da haben wir halt live gespielt.
Ja,
also es ist einfach, wir haben original zu zweit so in so einer Studiosituation und 1, 2, 3, 4, go und haben gespielt dann, ne?
Dann hören wir da jetzt auch direkt mal weiter rein. Achten wir mal auf die Stimme.
Take me with you, take me with you, take me with you to the wood. Take me with you, darling, will you? Take me with you through the fire. The jukebox jingles, conception we're melting, rewriting. Right in the eye of the storm, the carpet reminds me of something. We're rising, we're falling. I got you and you got me. Take me with you, take me with you. Your shoulder, we're swinging, we're drifting, shipwrecked to a salty shore. Your skin is painted by sunlight.
Das ist schon ganz anders.
Ne? Erwachsen geworden halt, ne? Ja. Würde ich so bezeichnen. Das eine klingt für mich wie ein Teenager so ein bisschen. Und das ist halt.
Da liegen. Wie viele Jahre liegen
15.
Da? 15 Jahre. Mhm. Ja, ich finde auch, die Stimme ist viel ja, reifer irgendwie. Ja, ja. Ne? Ist so. Ja, ja. Das ist schön.
Danke.
Ist es jetzt eigentlich so, wenn du dieses Stück live aufgenommen hast im Studio mit Ian Melrose zusammen, ist es dann so, dass es dann für dich cooler ist, weil die Stücke, wenn ihr die live spielt jetzt, auch vor Leuten ja genauso sind quasi, wie ihr sie aufgenommen habt? Oder macht das einen Unterschied für dich? Jetzt bei Mitten im Sturm zum Beispiel war es ja dann eigentlich viel schwieriger, das für live alleine umzusetzen.
Ja, stimmt. Da hatte ich zum Teil dann auch ein bisschen Berührungsängste, weil ich dachte, ich alleine an der Gitarre kann ja diese tolle Studio-Version nicht bedienen sozusagen. Ja. Und ja, das ist einfach schön, wenn man einfach so spielt, wie es ist. Und es ist live natürlich immer ein bisschen anders, auch hier und da. Aber das ist so... Macht mir totalen Spaß. Also man entwickelt ja auch eine Version zusammen, ne? Guckt man hier so rum, spontan, und dann macht man es fest, wie man es spielt, und das ist einfach ein schöner Lernprozess auch mit dem Musiker zusammen, den Ian kenne ich ja nur auch schon 15 Jahre, und dann entwickelt man sich auch miteinander irgendwie in der Zusammenarbeit, was für mich ein super tolles, eine ganz tolle Sache ist. Ne?
Ihr seid jetzt auch aktuell, darf man das sagen, zusammen in Produktion?
Ja.
Also ihr plant ein, also seid am Fertigstellen von
ist
einem neuen Album?
Ist eigentlich, haben wir aufgenommen, ne? Sind wir fertig. Also wir haben nochmal so ein Best-of von mir, viele deutsche Sachen auch im Stockfest-Studio aufgenommen im Februar. Februar, ne? Genau, und dann war ich nochmal mit dem Gerd Neumann, den man dort auch gehört hat, nochmal für eine zweitägige Session dort, hat nochmal, der spielt eine Baritongitarre auch, also der liegt nochmal eine ganze Quint, also 4 oder 5 Halbtöne, die hat einen längeren Hals, die Gitarre, und dickere Saiten, und deswegen ist das, wenn man 2 gleiche Gitarren hat, hat man ja die gleiche Klangfarbe, also den gleichen Tonumfang sozusagen. Ja, und die Baritongitarre ist eine ganze Ecke tiefer, wie ein Cello eigentlich, nur als Gitarre.
Genau.
Und das hat der Gerd Neumann nochmal gespielt. Und da haben wir jetzt 18, 19 Titel, auch echt super schöne Versionen.
Und die sind auch live, also ihr beide habt zusammen
gespielt? Auch live, mit ihnen live. Super, hat er also sowieso einen Grammy verdient, aber für eine Version von Steh auf, geh raus, ganz besonders den Grammy verdient. Und genau. Also ich verleihe dir hiermit meinen persönlichen Grammy.
So, haben wir das doch geklärt.
Und ja, Genau, jetzt sind wir gespannt. Es wird ein bisschen aussortiert noch und vielleicht hier und da ein paar Overdubs gemacht.
Ja.
Von aber so Hammond-Orgel mehr. Also ja, cool. Nichts Filigranes mehr so ein bisschen so. War Günthers Idee, mal gucken.
So zu füllen einfach ein bisschen.
Genau, ich lasse mich überraschen.
Cool.
Mal gucken, was dabei rauskommt.
Dann würden wir jetzt noch ein Lied von dir hören, auch von Kontakt nach Surf.
Ja.
Und danach gehen wir gleich schon zum Live-Konzert.
Oh. Yeah.
Aber davor gibt es natürlich noch deine Liedempfehlung.
Ach.
Und meine.
Last night, I dreamed I was on a trip to England. I was driving on the left side of the road. The hills were green, the ticket was cheap. Contact myself, dream that my mother, she was sitting by my side. She was 60 and pregnant with another girl. I felt relieved cause I knew now she will let me go. Contact myself. My hand, it was a candle that was melting away. It felt like a chocolate in my hand.
Das ist mein Lieblingssong davon.
Echt?
Ich finde den mega. Ich finde vom Beat her, die Gitarre am Anfang,
ja.
das hat so ein Drive.
Irgendwie.
Das finde ich ziemlich cool.
Ein bisschen Uptempo ist manchmal auch gut. Ich erinnere mich noch genau. Ich habe immer die Bilder vor dem inneren Auge, wie ich die Songs geschrieben habe. Und ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag in Hamburg in der großen Brunnenstraße 70.
Krass.
Schon 25 Jahre her, aber das prägt sich dann.
Das bleibt, ja.
Prägt sich ein. Ne? Hm?
Dann die Zuhörer unseres Podcasts, das kennen das schon, weil das hat Tradition. Also wir nennen am Ende jeder Folge immer jeder einen Titel, der ihm irgendwie emotional gut gefällt oder wegen der Aufnahme oder wegen irgendwas anderem. Und du darfst gerne anfangen mit deinem Titel, den du nennen würdest.
Ganz spontan fällt mir ein und immer wieder geht die Sonne auf von Udo Jürgens.
Da schließt sich der Kreis.
Mhm.
Perfekt. Ich habe heute dabei, ich finde auch so Singer-Songwriter nur Englisch, also auch Englisch, das heißt nur, also auch Englisch. Und zwar eine Band, die ich schon seit ganz vielen Jahren sehr, sehr schätze. Und das ist Angus Julia Stone. Die mag ich sehr gerne.
Mhm.
Genau. Und da ist es I Want You von dem Cape Forestier Album. Das ist das jüngste Album, was sie haben. Das ist jetzt schon 2 Jahre da, aber dieses I Want You finde ich ziemlich cool.
Sehr gut.
Ich möchte natürlich ganz herzlich Danke sagen, Katja.
Ich danke.
Vielen Dank Ihnen. Wir freuen uns jetzt diebigst auf dieses Konzert gleich. Ich sage natürlich herzlichsten Dank an alle, die hier sind. Und ich möchte noch mal ein großes Danke sagen an alle, die dem Team Schmitz angehören. Weil das war ein mega Job, den ich hier gemacht habe. Wir sitzen in einem ganz, ganz toll beleuchteten Raum. Und gleich das Konzert wird super klingen. Und das, was ihr an den Lautsprechern gerade hört, das ist gut aufgenommen. Und dafür einen herzlichen Dank an alle. Und zum Ende möchte ich nochmal sagen, einen ganz, ganz großen Dank an T&A. Denn die haben uns geholfen bei dem Event, damit wir das stemmen können als Firma. Und wir dürfen deswegen diese riesige T&A-Kette heute hier präsentieren, über die wir gleich auch zusammen noch ein bisschen Musik hören werden. Natürlich alle, die hier sind. Und damit wünsche ich uns allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Klappe.